von heute, das ist der offizielle Predigttext, Römer 1. Und damit ihr diese komplizierten Paulustexte besser verfolgen könnt, habe ich euch das auf eine Präsentation gebracht. Genau, so fängt es an. Römer 1, ihr sollt aber auch wissen, liebe Brüder und Schwestern, dass ich mir schon oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen, bis heute aber daran gehindert wurde, auch bei euch, wie bei allen anderen Völkern, ein wenig Frucht zu ernten. Griechen und Nichtgriechen, Gebildeten und Ungebildeten, weiß ich mich verpflichtet. So ist bei mir der klare Wille vorhanden, auch euch in Rom das Evangelium zu verkünden. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Eine Kraft Gottes ist es zur Rettung für jeden, der glaubt, für die Juden zuerst und auch für die Griechen. Gottes Gerechtigkeit nämlich wird in ihm offenbart. Aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der aus Glauben Gerechte aber wird leben. Liebe Gemeinde, ein komplizierter Text. Ich wollte kürzlich einen Besuch machen und habe mich dann bei diesem Menschen angemeldet. Wir hatten bisher kaum eine Beziehung miteinander. Ja, wir hatten uns in den letzten Jahren so ein bis zweimal ein bisschen persönlich unterhalten, aber da war nicht viel. Und jetzt habe ich die Initiative ergriffen, aus einem ganz bestimmten Grund. Aber ich habe mich wirklich gefragt, wird der sich freuen über meinen Besuch? Oder ist er vielleicht verunsichert? Ja, so nach dem Motto, huch, der meldet sich an, was will der jetzt von mir? Muss ich mich jetzt irgendwie in Acht nehmen? Es ist ja der ehemalige Pastor dieser Gemeinde, ja. Wie will er mich wohl bearbeiten? Ich habe ihm wiederholt im Vorwege gesagt, ganz entspannt sein, wir werden einfach miteinander uns freundlich und offen begegnen. Ich möchte ein bisschen Anteil nehmen. Aber ehrlich gesagt, ich wusste nicht, ob er es glaubt. Naja, der Besuch fand statt. Ich glaube, es ist dann letztlich noch gut geworden. Aber so ähnlich ist wohl die Gefühlslage gewesen, wenn Paulus hier gegenüber der Gemeinde in Rom schreibt. Denn die Gemeinde dort in Rom, die hatte bisher ja von diesem untriebigen und wortgewaltigen Missionar nur gehört. Ja, sie hatten ihn noch nie persönlich erlebt. Und jetzt will er kommen. Tja, was will er denn wohl? Und wie wird er denn sein? Ja, eigentlich ist der ganze Römerbrief, der ja so hochtheologisch ist und wirkt, eigentlich ist das nur ein Einführungsschreiben von Paulus, damit er seinen Besuch vorbereitet. Wenn er dann den Brief abschließt, und viele Kapitel später, da schreibt er ja dann auch, ich komme zu euch und ich möchte dann von euch unterstützt werden, denn ich werde auch wieder weiterreisen. Ich würde gerne noch nach Spanien gehen und dort missionieren. Keiner weiß, ob er es auch wirklich gemacht hat, aber jedenfalls, das hätte er gerne. Also, die ganzen Ausführungen, die er da in diesem Brief macht, die sind dazu da, dass er erklärt, was er so für Grundanliegen hat, theologisch gesehen, damit die Römer Vertrauen haben zu ihm. Aber es hatte ja nun im Vorwege auch einiges an Kritik gegeben. Ja, so nach dem Motto, ja, der treibt sich überall rum, im ganzen Mittelmeerraum, aber in die Hauptstadt des Römischen Reiches, nö, da kommt er nicht. Jetzt ist er schon 20 Jahre unterwegs, aber bei uns war er noch nie. Warum wohl? Hat er Angst vor den Mächtigen? Hat er Angst vor den Gebildeten? Ja, der ist wohl ganz viel lieber da beim einfachen Volk in Korinth zum Beispiel, bei den Hafenarbeitern. Da kann er sich wichtig tun mit seiner Superbildung, aber bei uns kommt er nicht. Und Paulus stellt das richtig und wehrt sich und sagt, nee, ich bin bisher nicht gekommen, weil es einfach Hindernisse gab. Ja, die Reisen waren ja damals durchaus beschwerlich. Das war nicht so leicht, so weite Entfernungen zu bestehen. Auf dem Meer gab es Sturm und Gefahren, alles Mögliche. Dann wissen wir, er hatte ja einiges an Konflikten zu klären in den Gemeinden und mit den Gemeinden. Er hatte nicht ein harmloses Leben. Und es gab viele seelsorgerliche Nöte, wo er arbeiten musste. Aber wenn wir genau hingucken, dann steht ja, ich wurde gehindert. Und immer wenn es in der Bibel passiv formuliert ist, wissen wir, da steckt Gott dahinter. Gott, der Aktive. Gott hat es nicht zugelassen. Aber jetzt schickt er mich. Und überhaupt sagt er, also Angst habe ich denn schon gar nicht. Ja? Wer mir zuhören will, ich will einfach das Evangelium sagen. Und das tue ich dann jetzt auch. Und da ist mir jeder recht, der kommt. Ich werde das einfach, direkt und klar sagen. So wird es mit meiner Botschaft sein, ohne Scham. Also nicht, dass er speziell sich schämt, sondern ich werde offen, authentisch und integer reden. Ihr könnt mich auch kritisieren, macht gar nichts. Paulus will mit seiner ganzen Person für das Evangelium, für sein Evangelium einstehen. Also das ist die Absicht von Paulus für diesen Besuch. Ich will einfach das Evangelium mit euch teilen, das gute Wort von Gott sagen und das will ich mit euch zusammen in Rom erleben. Und da wird Frucht entstehen, da wird etwas Heilvolles, etwas Gutes und etwas Schönes wachsen. Ich möchte zwei Punkte dabei noch herausheben. Ja, es gab viele menschliche Widrigkeiten. Aber eben, es ist letztlich Gott gewesen, der mich gehindert hat. Gott ist es, der seinen Weg wirkt mit seiner Kraft und mit seiner Energie. Gott wirkt mit seiner Energie durch Paulus, mit Paulus und manchmal eben auch gegen ihn und dann kann er nicht weiter. Ihr habt das so vor Augen, ne? Wo er da irgendwo hinreisen wollte und dann wurde er gehindert, durchzureisen, ja? Bevor er dann nach Europa kam. Paulus kann sich dieser Kraft von Gott nicht entziehen, sondern muss sich und darf sich ihr ergeben. Er darf sich dieser Kraft anvertrauen. Paulus ist dankbar, dass er aus einem Kraftfeld heraus handeln kann. Und er will das Evangelium teilen. Das heißt, er will etwas Gutes sagen. Ihr seid ja alles altgestandene Christen, ja? Ihr wisst, Evangelium heißt die gute Nachricht, die gute Botschaft. Das ist eine erfreuliche Mitteilung. Ein Wort, das gut tut. Ein Wort, das Gutes wirkt. Und Paulus sagt, ja, ich will bei euch evangelisieren, mit euch, ihr seid ja alle schon bekehrt. Aber ihr werdet dann merken, wenn wir das zusammen machen, da wird etwas Schönes geschehen. Und dann werdet ihr mit mir zusammen Dank und Freude erleben. Und wenn wir das ein bisschen vertieft haben, dann können wir uns eben diesem Thema der Evangelisation zuwenden. Da gibt es, ihr kennt es vermutlich, diesen alten Spruch, jeder Baptist sei ein Missionar. Und der ist ja schon seit Jahrzehnten verbraucht, dieser Spruch. Ja? Wir kriegen da von außen die Kritik dazu, was soll das mit dieser Mission? Heutzutage schon gar nicht, das ist ja nur geistlicher Imperialismus. Da werden Menschen verbogen, damit sie ihre Überzeugung aufgeben. Nein, jeder soll seinen Weg haben. Aber wir haben ja auch in uns selbst, von innen her, ein gewisses Problem mit diesem Satz, dieser Frustration. Wie oft haben wir jemanden eingeladen, irgendeine Aktion gemacht, allein oder mit der Gemeinde, haben Handzettel verteilt oder Zeugnis gegeben, was weiß ich. Hat sich denn irgendwann einmal jemand bekehrt deswegen? Uns will doch keiner hören. Und das haben wir ja nun in vielen entdeckt, dass sie sagen, ja, ich muss ja evangelisieren, ich muss das tun. Dann lebt das so als Gesetz in einem, als Druck, als Zwang. Ich muss das halt. Aber das ist ja klar, das, was ich selber muss und merke, da bin ich gedrungen, das kann ich dem anderen nicht als eine befreiende, wohltuende Botschaft sagen. Da wird es irgendwie unterschwellig mitspüren. der muss das. Bei Jehovas Zeugen wissen wir ja auch, die müssen abrechnen, wie viele Stunden, dass sie da unterwegs sind. Die machen das nicht einfach so. Und so werden wir das, werden die anderen das auch spüren. Also, das geht nicht, wenn man da so innerlich widersprüchlich ist zu einem solchen Satz. Ja, ich müsste, aber ich... Und darum sind ja nun viele dazu übergegangen zu sagen, nein, ich mache das nicht mehr. Wir lassen das mit dem. Ja? Und doch, dann stolpert man immer wieder drüber, in der Bibel steht es aber. Paulus sagt es auch. Es soll also sein. Und dann muss es doch auch irgendwie möglich sein. Es kann also sein. Und das denke ich gerade mit diesem Text, können wir das zusammen mit Paulus entdecken. Hier steht es, es ist eine Kraft zur Rettung. Da könnte man anknüpfen. Aber zuerst will ich diesen anderen Grundsatz ein bisschen bedenken. Was heißt denn das aus Gerechtigkeit, aus der Gerechtigkeit Gottes leben? Warum tut sich jetzt nichts? Hä? Ja, Entschuldigung. Ja, dann mach mal das bitte die nächste Folie. Ja, genau, das ist doch schön, ja. Das Evangelium ist eine Kraft Gottes für jeden, der glaubt. Die Gottesgerechtigkeit wird im Evangelium offenbart, aus Glauben zu Glauben, so wie geschrieben steht, der aus Glauben Gerechte wird leben. Gerechtigkeit, dieses Wort, das für uns ja in unserem Leben auch relativ praktisch und präsent ist, das ist in der Bibel kein Prinzip, so nach dem Motto, jeder soll das Seine bekommen, sondern das ist eine Eigenschaft Gottes. Gott ist gerecht und das heißt nicht, Gott behandelt jeden ohne Ansehen der Person und der hat dann da die Güter der Erde und gibt sie jedem gleich und am Schluss hat jeder dasselbe und keiner hat zu wenig. Wenn es das wäre, müsste man ja sagen, okay, dann ist Gott einiges ungerecht, ja, denn es gibt ja solche, die haben viel und es gibt solche, die haben wenig, es gibt solche, die sind gesund und andere, die krepeln darum. Also die Realität entspricht nicht dem Prinzip unserer gewohnten Gerechtigkeit. Und so denke ich immer wieder, es ist ganz wichtig, dass wir da unsere eigenen Gedanken in Ordnung bringen. Gerechtigkeit ist nicht ein Prinzip, sondern eine Eigenschaft oder vielleicht sogar eine Wirksamkeit. Eine Wesensäußerung. Da kommt quasi etwas aus Gott heraus und dann entsteht etwas. Es wird etwas. Ich könnte es vielleicht so beschreiben, also ich tue mich auch immer schwer. Gott ist gerecht. Dieser Satz bedeutet, er macht sein Gegenüber richtig. Er macht sein Gegenüber recht. Gott handelt gerecht, heißt nicht, er verteilt irgendetwas, sondern er macht, danach stimmt es dann mit dem, der diesen Gott erlebt. Man könnte auch sagen, Gott, die Gerechtigkeit ist ein Ereignis, so wie ein Vulkan, der da hochspringt, ist eine prachtvolle Energie. Und dann eben doch nicht wie ein Vulkan, denn der Vulkan zerstört ja ganz viel, sondern es ist eine Energie, die heilt, die gut macht. Ich habe überlegt, ob ich euch da so ein Bild von einem Haufen von Legosteinen hinstelle. Ja? Und dann baut man so ein bisschen da herum, ne? Dann sieht es halt so ein bisschen nach irgendetwas aus. Aber nein, Gott ist gerecht, bedeutet, er nimmt diese Legosteine und macht ein schönes Haus da draus. Und dann ist da ein Dach, da sind Fenster und Türen. Und dann ist es wirklich wunderbar und man kann damit spielen. Gottes Gerechtigkeit heißt, Gott heilt, Gott versöhnt, Gott entlastet. Und so sehen wir oder erleben wir Gottes Gerechtigkeit in seinem Schöpfungswort, wo er am Anfang der Zeit sagte, es werde und es wurde. Die Welt war da mit allen ihren Geschöpfen und sie waren sehr gut, wunderschön, wunderbar. Gottes Gerechtigkeit sehen wir oder erleben wir in seinem Erlösungswort. Wenn er sagt, sei frei, frei von deinem Versagen, von deiner Schuld, von deiner Verderbnis, von deiner Verderblichkeit, lebe, Stehe auf zu einem unzerstörbaren Leben. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Und Gottes Gerechtigkeit sehen wir im Zuspruch seines Heiligen Geistes. Du kannst lebendig sein. Du kannst wirken. Du kannst Gutes tun. Du kannst aufrichten, helfen, lieben. Spürt ihr ein bisschen etwas, was das bedeutet, dieses Kraftfeld der Gerechtigkeit Gottes? Das ist ein gutes Wort. Ein Wort der Güte, dass wir uns dieser Gerechtigkeit Gottes aussetzen dürfen, diesen dreieinen Gott in uns und an uns wirken lassen dürfen und daran heil werden, dass wir gut gemacht werden. Gut gemacht. Ja? Das bedeutet nicht, dass wir vollkommen sind. Es wird nie ein Mensch, und sei er noch so gläubig, perfekt oder fehlerfrei sein. Und kein Mensch wird je alles richtig machen oder irgendetwas nicht versäumen, nein, da wird es immer Lücken geben. Es wird kein Mensch je ohne Schmerz oder irgendwelche Verluste erleben. Und niemand wird je ein Superheld. Aber wissen darf er, ich bin recht, ich bin da und ich kann da sein und bestehen. Was müssen wir gelegentlich nicht für Lebenskämpfe ausfechten? Wenn wir so sehen, wie wir mit diesen Krisen dieser Jahre umgehen müssen oder Schicksalsschläge kommen, wie wir kritisiert werden von allen Seiten und dann die innere Unsicherheit, die man ganz normal mitbringt, das macht einen doch manchmal fertig und entzieht einem jeden Lebensmut. Und dann darf ich sagen, aus der Gerechtigkeit Gottes, ich bin recht gemacht. Da ist einer da und sagt, du wirst, du bist, du bleibst ein lebendiger Mensch. Sei das, verlass dich drauf. Und mir geht dabei immer wieder, kommt es mir in den Sinn, dass das ganz anders ist, als wenn da Eltern sind, die ich so gelegentlich erlebe, die dann ihr Kind anschauen und dann hat das ein Blatt und einen Farbstift und malt irgendein Chaos auf dieses Blatt und dann stehen diese Eltern Kopf und sagen, ach bist du toll, du wirst ja ein Maler, ist das nicht super? Dann denke ich, naja, ein bisschen verbessern könnte man sie ja noch. Ja? Mir ging es auch selber schon so, da habe ich etwas halbwegs recht gemacht, aber was habe ich da für Lob gekriegt? Und dann wusste ich doch ganz genau, da hat nur einiges dran gefehlt. Das ist doch Blödsinn, solches Lob, du bist gut. Das hat keine Substanz. Und wenn ich diesem Lob folgen würde, dann merke ich ja, das Lob kriege ich ja nur, damit ich noch mehr mache, damit ich wirklich dranbleibe. Also ist eigentlich dieses Lob ein Leistungsdruck. Und das ist es nicht. Jedenfalls so ist Gott nicht, wenn er sagt, du bist und du bleibst ein gemachter Mensch. Von Gott gerecht gemacht heißt, er macht das, was er sagt. Er schenkt das, was er zuspricht. Das ist nicht nur eine Mitteilung von Kopf zu Kopf, sondern das ist ein Ereignis. Ein Ereignis in mir und für mich. Und daran und darum werde ich heil und stark, wenn Gott das zu mir sagt, du bist recht. Und Paulus lädt uns mit diesem Text ein, vertrau drauf. Lass dich darauf ein. Überlass dich dem. Und das ist gemeint, wenn es hier heißt, aus Glauben. Da musst du nichts mitbringen, da musst du nichts tun. So wie der Zachäus, okay, dann komm halt essen, wenn du willst, ja? Du musst dich nicht schön anziehen, du musst nicht irgendwie in Habachtstellung gehen, nein. Einfach gib dich in diese Wirksamkeit, in diese Lebenswirklichkeit Gottes hinein. Und lass das dann auch so. Das bedeutet Zuglauben, Ausglauben, Zuglauben im Vertrauen. Du hast natürlich die Verantwortung dafür, was du nun tust, wie du lebst, wie du mit dir umgehst. Aber du musst das nie übertreiben und du musst dich nie überfordern oder überschätzen. Die wichtigste Selbstdisziplin, die du fürs Leben mitbringen musst, ist, lass dich an diesen Gott los und dann handle zuversichtlich. Dann handle und lebe tapfer und liebevoll. Vertrauensvoll wirken, das heißt gläubig leben. Die Gute Nachricht Bibel hat diesen Vers nochmal anders übersetzt. Und wenn wir dem nochmal nachsinnen, können wir auf eine andere Weise nochmal spüren, was da drin steckt. Können wir mal testen, ob es kommt. Kommt nicht, bitte. In der Guten Nachricht macht Gott seine Gerechtigkeit offenbar. Seine rettende Treue, die selbst für das aufkommt, was er vom Menschen fordert. Die Treue, die selbst für das aufkommt, was er vom Menschen fordert. Nur auf den vertrauenden Glauben kommt es an. Und alle sind zu solchem Glauben aufgerufen. Spürt ihr den Schatz, der da drin liegt? Wie wir da aufatmen können, sicher werden, zuversichtlich, stark leben? Weil Gottes Gerechtigkeit eine Wirkung ist, ja, eine Energie, ein Ereignis, darum bleibt sie nicht stehen im normalen, individuellen Leben. Das muss sich ausbreiten und verteilen. Das gute Wort Evangelium, das bleibt ein Wort. Und das ist nur dann ein Wort, wenn es Wort ist, das heißt, wenn es gesagt wird und weitergesagt wird. Das wird also quasi automatisch zum Evangelisieren, wenn wir es in Ernst nehmen. Und Paulus formuliert das so. Genau, schön, danke. Weiß ich mich verpflichtet, bei mir ist der klare Wille vorhanden, das Evangelium zu verkünden. Und Luther übersetzt das pointiert, ich bin das Evangelium schuldig. Also, wenn ich die gute Mitteilung anderen übermittle, dann kann das nur bedeuten, ich drücke Gutes aus und ich wirke Gutes. Ich verteile Güte. Bedeutet, ich nehme Anteil am Leben des anderen und bin einfach mal da. So wie Jesus einfach zum Zachäus gegangen ist und dann hat er sich hingesetzt und mit ihm gegessen. Es steht da meines Wissens nichts von einer Predigt. Er war bei ihm. Das bedeutet gutes Austeilen, dass ich schöpferisch wirke, dass ich aufrichte, praktisch helfe, dass ich stärke. Das bedeutet, dass ich entlastend wirke, dass Vorwürfe verschwinden dürfen, die Vorwürfe, die von innen kommen oder die von außen kommen. Dass ich versöhne, dass ich tröste, Mut mache, Hoffnung möglich mache. Der Mitmensch soll Gutes hören, Gutes erfahren und Gutes erhalten. Und was das nun für euch hier in diesem Kreis, in dieser Umgebung bedeutet, das kann ich euch nicht sagen. Das müsst ihr schon selber erarbeiten. Ja, das werdet ihr miteinander reden. Aber es geht grundsätzlich darum, dass das Leben, das eigene Leben, sei es als Gemeinde oder persönlich, eine Mitteilung von Güte ist für andere. Und das ist zukunftsorientiert und nicht defizitorientiert. Das soll kein Mensch schlecht gemacht werden. Man muss nicht und darf nicht zuerst dem Menschen sagen, du bist ein Sünder, du bist verloren. Du brauchst keine Drohungen, ist völlig überflüssig. Dass wir alle sterben, wissen wir nur zu genau. Dass wir verloren sind an unserer Vergänglichkeit, das spüren wir doch schon alle zusammen. Da muss man kein Christ sein zu. Dann seien wir doch einfach mal ehrlich zu uns selber. Das ist der Hintergrund unserer guten Nachricht. Wir können das voraussetzen. Wir sollen nicht das Schlechte ansagen, sondern spüren, wo Mangel sind und Sehnsüchte. Und brauchen es auch gar nicht groß thematisieren, sondern da die liebevolle Fülle Gottes hineinschenken. Und dann finde ich das eben ein starkes Wort. Nein, Entschuldigung, bleiben wir noch dabei. Zurück, wenn es ginge. Danke. Ich bin das schuldig. Und weil ich es schuldig bin, darum will ich es auch. Und das ist wieder kein Gesetz, sondern nach dem Motto, ja, ich muss jetzt halt. Nein, das ist nicht ein Müssen, das von außen auf uns zukommt. Denn Paulus weiß, schon als Geschöpf bin ich als Mitmensch geschaffen. Und wenn ich jetzt erlöst bin, bin ich erst recht ein Mitmensch. Ich glaube nie allein. Ich glaube immer mit anderen und für andere zusammen. Meine Glaubenserfahrung ist ein Schatz zum Teilen. Und das kann ich allen anderen anbieten, die mir irgendwie über den Weg laufen. Ich bin verpflichtet, ich bin schuldig. Ganz ein bisschen könnte man das anlehnen an das, was im Grundgesetz steht. Ja? Eigentum verpflichtet, Aber er meint es freudig am Evangelium. Werde froh, genieße, tanze, sei stark aus dem Evangelium, aber nimm andere dazu und lasse das in eine Gemeinschaft hineinfließen. Es gilt ja schon im Alltag, das alles, was ich nur für mich verbrauche, das, was ich alles nur für mich und ganz allein aufbrauche, zerstöre ich letztlich. Und gerade daran wird die Welt untergehen. Und das gilt genauso für den Glauben. Wenn ich nur für mich alleine glaube, werde ich irgendwann merken, solcher Glaube ist hohl und eigentlich auch für mich irrelevant. Aber das Evangelium, diese Güte Gottes, das ist seine Beziehung zu mir. Und wenn ich das nicht als Beziehung lebe, dann ist es leer und geht verloren. Also nicht als äußeres Gesetz werde ich evangelisieren, sondern aus dem inneren Willen zu teilen. Und das beginnt damit, dass ich mitlebe in meiner Welt. Und ich denke, jedes Mitleben in unserer Welt wird zu einem Mitleiden und Mitgefühl werden. Und darum diesen Zwang, diesen Druck, ja, mit dem bin ich ja auch irgendwie aufgewachsen, ich muss evangelistisch sein, den habe ich irgendwann vor ein paar Jahrzehnten hinter mir gelassen. Aber in den letzten Jahren, gerade in dieser Krisenjahren, da habe ich miterlebt, wie Menschen entmutigt worden sind. Wie sie verunsichert waren, wie sie nicht mehr wussten, was soll ich denn jetzt tun, worauf kann ich denn noch hoffen, diese Ängstlichkeit, Hoffnungslosigkeit, man merkte, da ist ja gar kein Halt da. Zunehmend hat mich das berührt. Und dann auf der anderen Seite jene, die immer mehr leisten müssen, die unter immer mehr Druck leben, immer mehr wissen, immer flexibler werden. Was sind das für Zwänge, die einen da fertig machen? Und da kommt einfach diese Botschaft, Gott macht dich recht. Durch Gott bist du recht. Durch Gott bist du richtig zum Leben. Und immer mehr hat es mich erfüllt, dass ich sage, ich wünschte so sehr, dass meine Mitmenschen das genauso erleben, sicher werden, Tritt fassen können, um wieder zu leben. Und ich glaube, diese Herzensregung sollten wir nachgeben und wir können ihr nachgeben, und so heilvoll evangelisieren. Jetzt bitte die nächste Folie. Also, drei Punkte, drei Aspekte können aus diesem vielleicht zuerst sehr abstrakten Text kommen. Auch ein Superchrist, so einer wie Paulus, muss seinen Lebensweg suchen. Vielleicht machen wir sogar darum ringen. Er muss gucken, was sind denn jetzt meine Schritte, und das geht nicht reibungslos. Aber letztlich darf er erfahren, Gott schafft mir einen Weg und bringt mich auf den Weg. Und ich darf ein gemachter Mann, eine gemachte Frau sein. Nach der Schöpfung hat Gott sich nicht zurückgezogen und die Welt sich selbst überlassen und vielleicht noch ein bisschen dirigiert und gelegentlich eingegriffen. Nein, er ist mit seinem heilsamen Wort immer noch mittendrin. Das hat er in Jesus grundgelegt. Hat ein Ja zum Leben gegeben als Geschöpf, als Erlösung, als Befähigung zum Leben bis in Ewigkeit. Das ist seine Gerechtigkeit. Und dazu sind wir immer wieder eingeladen und dürfen uns darin freuen und lebendig fühlen. Und dieses Geschenk, dieses Ereignis an uns, das dürfen wir teilen, sollen wir teilen. Das dürfen wir anderen gönnen, mit anderen zusammenleben. Und es ihnen sagen, vielleicht nur durchs Tun oder auch nur durchs Dasein oder gelegentlich mit einem Wort. Vielleicht fordert es uns auch heraus, ja? Okay, dann wollen wir dieses Wort von Paulus nehmen. Wir sind es schuldig, dass wir teilen. Denn wenn wir sie nicht sagen, wer dann? Die letzte Folie bitte. Es ist eine Kraft Gottes zum Leben. Mit anderen zusammen fühlen wir uns gelegentlich vielleicht wie Schiffbrüchige. Aber nein, wir sind gerettet auf dem Rettungsboot Gottes und darauf ist Verlass. Seine Treue, die gilt ewig. Amen. Lasst uns ein paar Augenblicke still sein und wenn dann jemand persönlich Gott Antwort geben möchte, ihm danken. Oder für Menschen bitten, die sich ihm aufs Herz gelegt haben, dann darf er das auch laut tun. Ich werde das dann abschließen. Wir neigen uns.